Nabend.
Lass uns mal so ein bisschen zurückgehen in deinem Leben. Du bist ja aufgewachsen in Mülheim-Ruhr in einer relativ kleinen Wohnung mit deiner gesamten Familie, Geschwistern, ja. Eltern und Tante Erna.
Tante Erna, ja.
Und Tante Erna war bei euch zuständig für die Erziehung.
Ja, weil meine Mutter auch arbeiten ging, hat Tante Erna uns, sagen wir mal, ein paar Sachen beigebracht. Zeichnen, sauber machen und solche Sachen. Kartoffelschälen,
hat dich
Kohlen holen.
Sehr geprägt?
Ja, eigentlich schon, ja, kann man sagen. Aha. Aber wir haben uns auch oft gestritten. Also ich habe mit meiner Schwester oft im Kinderzimmer mich verschanzt und dann haben wir gegen Tante Erna auch irgendwie uns verschworen. Dann, ne?
Womit hast du dich denn als Kind am liebsten beschäftigt? Warst du früher eher Cowboy oder Indianer?
Gar nichts. Ich war mehr, wenn ich gespielt habe, war ich weder Cowboy noch Indianer. Ich war entweder Geheimagent oder auch gerne mal Opa, alter Opa.
Da hast du dich auch verkleidet.
Ja, habe ich mich auch verkleidet. Alter Opa, das fand ich irgendwie gut.
Was hat dich daran fasziniert?
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Du bist ein Ausnahmemusiker, das sagen immer wieder deine Kollegen, und ein ja ganz begnadeter Musiker. Wann hast denn du angefangen, die ersten Instrumente zu spielen?
Angefangen habe ich durch unsere Familie. Meine Schwester, die 3 Jahre älter ist, hatte Klavierunterricht. Dann hatten wir auch schon Klavier. Das hatte damals Seltenheitswert, dass man Klavier hatte. Aber die Freundin unserer Familie, die Klavierlehrerin, hatte uns beackert, dass wir uns auch ein Klavier kaufen. Das haben die dann gemacht, meine Eltern. Und dann stand da ein Klavier im Wohnzimmer und da bin ich immer schon dran gegangen. Wie Kinder das so machen, die interessieren sich dann manchmal dafür, ja. Und dann daraus wurde dann auch irgendwann Klavierunterricht.
Und hast du tatsächlich auch geübt?
Ich habe dann auch geübt, ja. Mithilfe von Tante Erna, die daneben stand, immer den Takt mitgeklopft hat, mit dem Stöckelschuh oder so. So ganz derb.
Aber die Klavierlehrerin selbst war auch nicht so ganz ohne. Da hast du irgendwo mal gesagt, die hätte dich auch gehauen.
Das war später. Das war,
als du schon groß warst.
Ja, als ich studiert habe.
Da hat
als
die ich dich
17
gehauen.
War. Ja, da hat die damalige Professorin hat immer meinen Ellbogen hochgehoben und den dann auf die Klaviertastatur gehauen, wenn die Haltung zu leger war, okay. Solche Sachen. Oder mit dem Stock auf die Finger gehauen, mit dem Lineal.
Hast du da mal mit ihrem Psychiater drüber gesprochen?
Nö, ach, ich habe mir ehrlich gesagt nichts bei gedacht.
Und Schule war ja nicht so dein Ding, hast du irgendwo mal gesagt.
Zunächst ja, aber dann bekamen wir, wie das nun mal so oft ist, dann wurde unsere Lehrerin schwanger und dann kriegten wir eine andere Lehrerin und da hatte ich keine Lust mehr, weil die mochte ich nicht.
Aber du warst ja tatsächlich richtig auf dem Gymnasium und einer der Besten in Latein.
Ja, dann, als ich aufs Gymnasium kam, fiel mir das auch ganz leicht mit dem Latein. Ich fand, das war eine Sprache, die war verhältnismäßig leicht, im Gegensatz zu Französisch, was ich bis heute auch nicht kapiere.
Wobei du ja Französisch wunderbar ableiten kannst,
ja,
im Lateinischen, wie du weißt.
Ja, aber die Aussprache.
Ah, okay.
Und im Lateinischen gab es eben nicht diese Aussprache, da gab es also nur dieses 1:1 Übersetzen, was man gesehen hatte, so hat man das auch gesprochen. Mhm. Also mir fiel das Vokabellernen eigentlich immer ganz leicht, weil ich irgendwie, ich habe das sofort behalten. Aber irgendwann habe ich angefangen zu rauchen und dann hörte das auf mit gerne sowas, Vokabellernen, und so habe ich dann nicht mehr gemacht.
Und zwar nicht nur Zigaretten, sondern auch andere Sachen.
Später habe ich dann auch mal Haschisch geraucht, aber ich habe da schon immer kritisch irgendwie mich selbst dabei beobachtet, wie man denn dann so ist. Und ich habe nachher herausgefunden, dass das Quatsch ist. Also, dass es einen eigentlich einsam macht, dass man denkt, man wäre irgendwie unheimlich gut, dass man arrogant ist in der Zeit, dass alle anderen, die nicht sowas machen, gerade in der Pubertät ist das ja die Gefahr, dass man sich dann total einschließt damit.
Ja.
Auch, dass man gar nicht richtig aus sich rausgeht, dass man mit den anderen eigentlich gar nichts zu tun hat.
Mhm.
Also das merkte ich dann ziemlich früh. Und gerade ich, wo ich irgendwie die Menschen brauche, auch wenn ich ein Einzelgänger bin.
Das wollte ich dich fragen, wie geht denn das zusammen? Du bist doch eigentlich auch so ein Familienmensch, hast immer Leute um dich rum. Auf der anderen Seite hast du aber mal erzählt, dass du so ein Einzelgänger auch in der Schule warst.
Ich bin eigentlich ein Einzelgänger, auch heute noch. Auch innerhalb der Familie teilweise, aber ich kann auch
anders.
Ich kann auch anders, genau. Also das Einzelgängertum hat nichts damit zu tun, dass ich die Menschen nicht liebe oder dass ich alleine sein will, sondern dass ich irgendwie vor mich hin pröttel, dass ich einfach denke, und das kann man eben am besten alleine.
Mhm. So ein eigener Kosmos im Grunde.
Ja, wenn ich Klavier spiele zum Beispiel alleine, dann macht mir das auch Spaß. Also klar, zwangsläufig ist einer, der so ein Instrument spielt, irgendwo auch Einzelgänger.
Und dann hast du aber die Schule relativ schnell geschmissen. So in der Pubertät muss das ja gewesen sein.
Ja, ja, da war ich so 14 Jahre alt. Dann wollte ich irgendwie auch lieber Geld verdienen. Ich hatte dann gehört, irgendwie, dass andere Leute irgendwie in einer Lederfabrik arbeiten oder so Gelegenheitsjobs machen oder eine leichtere Arbeit bei Schätzlein im Lager. Ne, habe ich gedacht, ne, so Kisten stapeln und so.
Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Ja, die waren natürlich, also das war ein ewiger Kampf. Ne? Die wollten natürlich, dass ich zur Schule gehe und die wollten, dass ich einen ordentlichen Beruf erlerne und so, ist ja ganz klar. Ja. So war es gewesen da in der Zeit. Ne? Aber nachher, als ich dann durch meine Aktivität irgendwie ein bisschen bekannter wurde, dass Leute zu den Konzerten kamen, dann waren sie schon ganz stolz darauf.
Aber da war ja erstmal eine ganz lange Zeit noch dazwischen. Du hast ja erstmal 3 Lehren tatsächlich gemacht. Oder
ja.
Zumindest angefangen, hast du die abgeschlossen?
Ja, immer ein Jahr, ne? Aha. Und dann hatte ich irgendwie gedacht, ach nee, doch nicht.
Ja. Und zwar, also 3 verschiedene. Du warst Dekorateur, Landschaftsgärtner,
da war ich nicht lang, ja.
Bauzeichner.
Bauzeichner war ich ein Jahr, Dekorateur nicht lange.
Aber im weitesten Sinne alles kreativ und künstlerisch erstmal so angedacht.
Ja, ich bin bei der Arbeitsvermittlung gewesen, bei der damaligen Berufsberatung. Und dann sollte ich so rechnen und sollte mit Klötzchen, mit Bauklötzchen irgendwas bauen. Und dann sagte der Berufsberater, ja, da haben wir vielleicht eine Stelle für dich als Bauzeichner. Und dann habe ich überlegt, ja, Bauzeichner, da kann man Architekt werden und dann kann ich vielleicht auf die Kunstakademie. So ging das damals.
Ja, ja.
Weil man sollte doch immer, also in den Zeiten damals war es so, man sollte immer einen ordentlichen Beruf lernen und dann von da ausgehend, wie zum Beispiel, du wirst erst Friseur und dann Maskenbildner. Also wenn du so Maskenbildner werden willst. Ne?
Oder machst so erst was ganz anderes und wirst dann Schauspieler.
Genau, zum Beispiel.
1972 warst du dann am Konservatorium in Duisburg. Was hast du da genau gemacht?
Da Klavier studiert.
Aber du hast doch im Grunde genommen, du spielst doch fast jedes Instrument. Hast du dir Saxophon hast du, glaube ich, selber
das beigebracht? Ja, alles andere habe ich mir selbst beigebracht, außer Cello. Cello habe ich auch Unterricht gehabt noch. Aber Klavier habe ich angefangen zu studieren und nach 3 Semestern habe ich dann keine Lust mehr gehabt. Weil ich hatte doch das Gefühl, ich war damals, wie alt war ich, 17 Jahre alt. Ich hatte so eine Sonderbegabtenprüfung gemacht. Und dadurch konnte ich überhaupt studieren, aber ich hatte keine Schulausbildung. Ich hatte keine Volksschulreife, keine Hauptschulreife.
Was man dafür eigentlich auch gar nicht braucht.
Ja, ich hätte, ja, eigentlich für einen Konzertpianisten brauchte man das damals nicht. Aber ich wollte dann auch, weil man mir gesagt hatte, ja, Konzertpianist alleine, nein, da muss man schon der Beste der Welt sein. Am besten ist, du machst auch noch eine Ausbildung als Musiklehrer. Und dann habe ich da versucht, die mittlere Reife nachzumachen. Und dann, als die Prüfung war, sagte der Prüfer, hat der Prüfer gemerkt, dass ich aber noch gar keine Hauptschulreife hatte. Und ich wurde dann gar nicht zugelassen, obwohl ich dann zweimal in der Woche in der Abendschule vorher gewesen bin, ein Jahr. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Da habe ich keine Lust drauf. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass dieses ewige nach den Noten spielen und dieses Verkrampfte, dass das für meine eigene Musik, die ich ja damals auch schon gemacht hatte, dass das irgendwie so eine Klammer ist, die das mochte ich nicht. Also das war so zwanghaft. Und das, was ich machen wollte, war eben nicht zwanghaft. Ich wollte improvisieren. Und das habe ich damals in der klassischen Musik nicht gefunden. Obwohl vielleicht hätte ich bei Bach das schon finden können. Aber die Musikwelt war damals eigentlich noch nicht so weit.
Das heißt, du hast im Grunde genommen deinen Job, deinen Beruf selber erfunden. Den gab es ja in der Form gar nicht.
Ja, ich habe öfter mal die Gelegenheit genutzt, Klavier zu spielen irgendwo, auch in einer Musikgruppe, die jeden Tag in so einem Jugendheim gespielt haben. Da habe ich dann einfach mal mitgespielt und dann war ich auf einmal in der Band. Oder ich habe dann... Da war irgendwie auf der Schule für Sozialpädagogik war eine Fete und dann stand ein Klavier. Da habe ich den ganzen Abend Klavier gespielt. Und da habe ich so auch gesungen, habe Lieder erfunden, die so ein bisschen abstrakt waren und absurd. Ja, und da hat das angefangen. Und die Leute fanden das gut. Und da war ich so 15 Jahre alt, als das so anfing.
Ja.
Und dann habe ich nachher meinen Beruf daraus gemacht. Ich wollte das nicht. Ich wollte eigentlich, ich habe ja, wie gesagt, mit 21, 22 Jahren noch eine Landschaftsgärtnerausbildung angefangen. Obwohl ich da schon Konzerte gegeben habe teilweise. Aber ich wollte einfach nicht mit dem, was ich so liebte und was ich da so gerne machte, also mit der Musik. Ich wollte nicht davon abhängig sein, dass ich da mit Geld verdienen muss. Weil da hatte ich schon Beispiele gesehen, die gefielen mir einfach nicht. Aber dann fing das trotzdem an. Ich glaube, das lag daran, irgendwann bekam ich dann Kinder und dann musste ich irgendwas machen. Und dann habe ich die Geschichte, die ich jetzt heute noch mache, habe ich eigentlich angefangen.
Ja, aber das war eine ziemlich harte Zeit. Also du hattest ja am Anfang noch nicht so so viel Erfolg, noch nicht so viele Zuschauer. Hast du irgendwo mal gesagt, mit 50 Mark im Monat musstet ihr auskommen. Das ist doch schon eine Zeit, wo man sich auch immer wieder selber, weiß nicht, an den Haaren rausziehen muss und motivieren muss. Wie hast du das damals gemacht?
Ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich keinen Erfolg habe, denn der Erfolg war ja stetig, der wuchs ja stetig. Wenn ich aufgetreten bin, dann waren erst vielleicht mal 3 Leute da und am nächsten Tag, wenn ich die Gelegenheit hatte, wie zum Beispiel in München 1984 oder 86, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, in München irgendwo in so einem kleinen Theater aufzutreten, da merkte ich, dass die Leute das mochten und am dritten Tag waren dann nicht nur 4 Leute da, sondern dann 65 oder so. Also es wurde also stetig, wuchs also mein Publikum an. Und ich hatte nie das Gefühl, ich wäre ein erfolgloser Künstler. Auch wenn nur 2 Leute da waren, hatte ich das Gefühl, auch für mich selber, was ich da machte, war richtig und ich da habe damit Erfolg, weil die 2 sind ja da. Und genauso sehe ich das auch heute noch. Also es liegt nicht unbedingt daran. Der Erfolg für mich wird ja nicht gemessen an dem Quantum an Leuten, die dann plötzlich da sitzen und einem zuhören. Das ist erfreulich für mich, weil mich das unabhängig macht. Das ist ganz klar.
Als Jugendlicher hattest du da so Idole oder irgendwelche Vorbilder, nicht unbedingt für einen Beruf, sondern wie man eben so als Jugendlicher hat, also einmal in der Musik und dann auch bei den Komikern vielleicht, was weiß ich, Heinz Erhardt, Loriot, Louis de Funès?
Also ich muss erstmal sagen, ich hatte Vorbilder auch innerhalb der Familie. Meine Oma war ein lustiger Typ und die war wirklich ein Vorbild für mich, wenn ich so zurückdenke. Also so wie die, wir haben also immer, also Hut ab vor meiner kleinen Oma, ne? Also die war kackfrech. Und die hatte einen unheimlichen Humor und die hatte ein unheimliches Selbstbewusstsein und so eine Lebensfreude. So, und davon kann man viel ableiten. Und dann habe ich natürlich im Fernsehen, ich meine, wir hatten erst Fernsehen, als ich 12 Jahre alt war. Vorher hatten wir kein Fernsehen. Vorher hatten wir Radio. Da hatte ich auch schon Jürgen von Manger im Radio gehört zum Beispiel. Den fand ich toll. Ja. Louis Armstrong fand ich auch toll. Gleichzeitig fand ich aber auch, hier in The Ghetto von Elvis mir die Single gekauft, weil die damals in war, als die rauskam. Fand ich auch toll, Elvis. Habe ich auch gesehen, ein paar Mal im Fernsehen allerdings nur, auch live. Ja, Jerry Lewis, ganz klar, kam dann irgendwann dazu. Theo Lingen fand ich auch klasse. Was mir nie so viel gebracht hat, war komischerweise Heinz Erhardt. Das erschien mir immer zu auswendig gelernt. Mhm. Also das war mir nicht improvisiert genug. Mhm. Wohl ein toller Typ. Also die Filme sind teilweise ja auch gut, aber es war einfach nicht so der Humor, den ich, der mich wirklich bewegte. Ben Webster am Saxophon, den ich aber auch überaus lustig fand, obwohl er hat sie nicht darauf abgesehen, lustig zu sein. Aber die Art und Weise, so zu spielen, fand ich einfach, das war alles andere als depressiv. Und das gefiel mir eben.
Was würdest du denn selber so als deinen Durchbruch bezeichnen? Oder gibt es das gar nicht, wo du sagst, ab da ging es nur wirklich immer nur bergauf?
Wahrscheinlich hat es, mit Sicherheit hat es eigentlich nur damit zu tun, dass ich einen Film gedreht habe wie Texas. Gleichzeitig kam eine Doppel-LP raus. Es gibt Reisbaby, wo Katzenklo drauf war. Dann haben wir bei Thomas Gottschalk einmal gespielt mit dem damaligen Trio. Ist eben wie heute auch. Wenn du im Fernsehen bist hier, dann verkaufst du viele Platten. So ist das.
Wie kommst du eigentlich auf diesen gut gemachten Blödsinn? Ich meine, Katzeklo, da muss man ja erstmal drauf kommen. Oder Käsebrot oder sowas. Fällt dir das spontan unter der Dusche ein oder sitzt du richtig am Schreibtisch und denkst dir das wirklich aus?
Also am Beispiel von Katzeklo und Käsebrot kann ich mal sagen, sind 2 ganz verschiedene Arbeitsweisen gewesen. Katzeklo, da habe ich einfach in meinem damaligen ganz kleinen Studio, was vielleicht 10 Quadratmeter hatte, an der Orgel gesessen, habe einfach ein Tonbandgerät angemacht und habe gedacht, so, jetzt muss ich mal was aufnehmen. Jetzt nehme ich eine Schallplatte auf. Und dann habe ich einfach losgelegt und dann habe ich 100%ig improvisiert. Und dieses Lied Katzeklo ist praktisch dadurch manifestiert worden.
War eigentlich nur ins Unreine gesungen,
das Katzeklo? Ja, ins Unreine, einfach drauf los. Ich habe sogar einen angerufen oder es kam ein Anruf in der Zeit, dass ich entgegengenommen habe, den ich entgegengenommen habe und dann, das ist alles da, glaube ich, drauf auf der Schallplatte oder CD, war ja damals leider schon. Und Käsebrot ist eine ganz andere Geschichte. Da habe ich irgendwie wochenlang vorher immer diese Melodie gespielt auf dem Klavier, immer wenn ich Lust hatte, so für die Kinder zum Tanzen oder was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, da muss ich auch mal einen Text drauf machen. Ich finde aber ehrlich gesagt Katzeklo weitaus gelungener, weil das ist 100%ig improvisiert und das spürt man auch, dass es nicht normal ist.
Ja, aber Käsebrot, hallo, ist auch nicht wirklich normal. Ich meine,
ja, aber es ist schon, für mich ist es schon zu konstruiert. Für mich ist das schon zu konstruiert.
vielleicht. Aber das hat, also ich meine, gut, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Mhm. Du hast unendlich viele Preise gekriegt, hast eigentlich auch schon fast alles gemacht. Du hast Bücher geschrieben, Filme gedreht, hast du selber ja gerade schon erwähnt, Texas 00 Schneider, Praxis Dr. Hasenbein und dann mit Dani Levy natürlich Mein Führer als Adolf Hitler. Und da hast du hinterher gesagt, das fandst du selber gar nicht so gut. Warum?
Ja, man hätte mehr rausholen können. Ich fand es so ein bisschen so wie so an der Kandare gehalten. Also es explodierte nicht für mich. Also es war mir so ein bisschen zu, ja, ich mag auch nicht, wenn man einen Film macht und das dann irgendwie 200 Leuten vorführt und den dann nachher komplett umschneidet, weil die gerade mal gesagt haben, oh nee, das verstehen wir aber nicht, oder weil man meint, also der Film ist ja nachträglich verändert worden und da war ich ein bisschen unzufrieden drüber.
Und dein Lieblingsfilm ist 00 Schneider?
Ja, der ist völlig verrückt irgendwo, ja.
Ja, aber die anderen ja auch. Einer, irgendwie richtig, ja, aber normal sind die alle nicht.
Ne, 00 Schneider ist schon ganz gut mit dem Nihil Baxter, der, also mein alter Ego da, das ist schon ganz gut gemacht, das ist schon sehr lustig.
Gab es denn bei den Dreharbeiten so Momente, wo ihr einfach vor Lachen nicht mehr weiter konntet? Wo ihr euch dann, so der berühmte Moment, wo man sich in die Augen guckt und über diesen einen Moment nicht mehr hinwegkommt und sich wegschmeißt vor Lachen, oder nicht?
Also ich kann mich jetzt nicht so erinnern. Ich weiß nicht, ob da sowas war. Ich weiß nur, ich habe bei 00 Schneider habe ich eine Szene mal gespielt und gespielt und gespielt und also alleine in dem Wohnzimmer als verrückter Kunstliebhaber, und der Christoph Schlingensief hat damals die Kamera gemacht und die Kamera lief und lief, aber da war gar kein Film drin. Und dann bin ich natürlich wie Rumpelstilzchen nachher in die Luft gegangen, ne? weil ich hatte, die haben sich kaputt gelacht über mich. Ja. Und ich habe da so 20 Minuten so gespielt, so alleine, ne? Für nix. Ne? Und im Nachhinein ist das natürlich lustig. Ne? Ja. Aber da gibt es auch lustige Szenen. Ich habe gar keine Lust zu drehen, aber es liegt auch daran, dass es nicht so spontan ist. Auf der Bühne ist eigentlich, das ist mein Reich, das ist meine Welt. Also wenn ich auf die Bühne gehe, dann fühle ich mich zu Hause. Wenn ich einen Film drehe, muss ich ganz lange, monatelang vorher schreiben, ausprobieren, Leute ausprobieren. Das ist sowieso nicht mein Ding. Mhm. Dann muss man Geld beschaffen, Produktionsleiter, Herstellung, dann wird der Film nachher, kommt ins Kino und dann, es ist keine Spielerei, es ist einfach ein bisschen so zu sehr Geschäft.
Bei dir scheiden sich ja sowieso die Geister. Die einen finde ich genial und die anderen, die dich eben nur von der Bühne kennen, die sind nach wie vor der Meinung, du hättest ein Rad ab.
Ja.
Das findest du aber sicherlich ganz gut, oder?
Ja.
Dass
das ist mir egal.
Das heißt, du möchtest auch gar nicht Everybody's Darling sein.
Nee. Also ich sehe meine Arbeit auch als Handwerk. So, schleifst du irgendwo einen Boden ab, dann sagen die einen sagen, oh, das haben sie aber schön gemacht. Die anderen sagen, nee, da müssen sie aber nochmal drüber gehen.
Mhm. Klar, aber es gibt ja andere, wo man sagt, ach naja, so, das ist so Mittelmaß, aber du bist es eben nicht, sondern du bist dieses Entweder-Oder, also entweder hundertprozentig, man findet das einfach alles toll, oder man sagt, hier ist eine leichte Masche am Laufen, weil man es einfach nicht versteht.
Also da möchte ich mich zum Beispiel ausklammern, denn ich finde manchmal, also ich bin auch mein größter Kritiker, finde nicht alles toll und ich finde auch nicht alles Mist. Mhm. Aber weiß genau, wenn ich irgendwie mich vergaloppiere, dann bin ich auch selbstkritisch und dann denke ich, oh, jetzt habe ich aber irgendwie, das habe ich nicht gut gemacht oder so. Und dann merke ich das auch. Das Publikum merkt das. Das spürt das.
Bist du ein Perfektionist?
Ja, ich bin eigentlich Perfektionist. Aber andererseits dann wieder doch nicht. Ich bemühe mich, weil ich Improvisator bin, kein Perfektionist zu sein. Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
Wie stellt man sich denn das vor, wenn du auf der Bühne stehst? Du improvisierst sehr viel, aber es muss ja sicherlich erstmal so ein Gerüst da sein, dass man also sagt, okay, das ist jetzt eigentlich das feste Programm und innerhalb dessen improvisierst du, oder wie stellt man sich das vor?
Ja, genau. Ich habe ja eben jetzt zum Beispiel einen Musiker dabei und da muss man so ein paar Stücke, muss man schon üben, sonst kann man die nicht spielen. Aber da, auch das Üben hält sich in Grenzen, weil jeder ja irgendwie so gewieft ist, schon seit Jahrzehnten irgendwie die Akkorde runterleiert. Da muss dann innerhalb dieses Rahmens für jeden auch die Freiheit sein, so zu spielen, dass man dann auch zusammenkommt. Also das ist so eine Magie. Man kann nicht sagen, die Musik ist gut, wenn einer die beherrscht, sondern das muss der ganze Apparat, der muss sich selbst beherrschen. Also ich schreite manchmal allerdings ein. Wenn ich einen falschen Ton höre, am Bass zum Beispiel, dann merke ich das sofort und dann denke ich nach. Also dann kann ich das, was ich gerade mache, nämlich improvisierend einen Text erfinden, plötzlich nicht machen, weil ich denke, oh, falscher Ton. Wann sage ich das? Wann üben wir das? Haben wir morgen Zeit? Soll ich das gleich mal sagen?
Auf der Bühne passiert
das. Auf der Bühne. Oder ich breche ab dann. Ich sage, stopp, wir müssen nochmal anfangen. Rudi hat sich vertan und so weiter. Ich mache dann daraus auch dann ein Thema. Also dazu muss ich, zu diesem Improvisieren während der Geschichte, muss ich eigentlich freie Bahn haben. Ich will damit sagen, jeder äußere Einfluss beeinflusst auch dann mein Denken, mein Improvisieren. Du merkst zum Beispiel, wenn der Vorhang aufgeht und keiner klatscht, dann weißt du Bescheid. Dann ist das ein Publikum, das so ein bisschen in der Situation ist, so, dann wollen wir uns mal bedienen lassen. So.
Aber ist das schon mal passiert?
Ja, ist öfter mal passiert, ja. Aber dann kriegen die auch sofort erstmal vom Timing, dann bin ich meist schneller. Dann ist die erste Hälfte auch schneller fertig.
Aber man spürt das schon. Man kommt auf die Bühne und hat sofort ein Gespür dafür.
Aber das heißt ja nichts immer sofort. Es gibt auch Leute, die grölen dann rum. Das kann unheimlich störend sein. Oder ich singe ein leises Lied oder so, oder es ist wenig, was passiert. Also ich will mal eine kleine Pause machen, um Sachen zu erhöhen. Und dann ruft einer dazwischen, spiel mal Fitze Fatze oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann ist da sofort eine Zäsur drin in dem ganzen Apparat und dann muss ich wieder umdenken. Mhm. Also man ist da schon sehr sensibel, kann ich sagen.
Und deine Requisiten suchst du dir auch überall selbst?
Ja, ich mache eigentlich alles selbst. Wenn ich einen Regisseur hätte oder irgendwie sowas, dann wäre ich nicht so glücklich, glaube ich. Die Geschichte, die ich mache, die ist so, wie ich bin. Und das ist ein Garant dafür, dass man auch nicht plötzlich auf die Idee kommt, keine Lust mehr zu haben, sowas zu machen. Weil es schreitet immer voran und ich habe da unheimlich Spaß dran, auch immer mal wieder was Neues zu machen. Ich freue mich über alles Neue, weil es ist wirklich nicht einfach, was Neues zu machen. Mhm. Gerade neue Lieder zu machen. Wenn man mal zwei neue Lieder hat, wie jetzt zum Beispiel, und die alten Lieder eben verändert, das mache ich ja auch immer, dann ist man schon wirklich froh.
Wir haben ja vorhin über Käsebrot und Katzeklo gesprochen, aber wie ist denn das grundsätzlich für deine Ideen? Hast du die, wenn du mit dem Motorrad durch die Gegend fährst, oder machst du das tatsächlich so stringent, dass du dich an den Schreibtisch setzt und dir irgendwas einfallen lässt?
Nee, Schreibtisch, das funktioniert nicht. Habe ich schon mal probiert, ein paar Mal. Das funktioniert nicht. Außer wenn ich Bücher schreibe, wenn ich mich dann da reinschaffe in die Figuren, dann das ist gut. Aber für die Bühne, eigentlich der Ausgangspunkt aller Aktivitäten ist die Bühne auch. Wenn mir was einfällt, meistens auf der Bühne. Tagsüber gar nicht. Also ich transportiere das dann mit rum, vielleicht Ideen oder Sachen, die ich sehe. Und abends auf der Bühne auf einmal ist das da. Und in Form eines Liedes oder einer Geschichte. Und genauso soll das auch sein. Das finde ich eigentlich auch gut. Weil ich bin der Meinung, meistens ist es so, dass ich um 15 Uhr, wenn wir spielen, da ankomme, beim Aufbau gucke und so weiter. Abgesehen davon, dass man vielleicht vorher mal 4 Stunden Auto gefahren ist, dann macht man Soundcheck, dann tritt man auf abends, dann muss man irgendwie relaxen. Danach ist man völlig außer Puste, das ist nämlich anstrengend. Und dann merkt man, man war 10 Stunden unterwegs dafür, für seinen Beruf. Also richtig volle Pulle. Und ist dann auch noch in anderen Städten und so weiter. Und da setze ich mich in meiner Freizeit nicht hin und mache dann dafür was. Das mache ich nicht.
Jetzt bist du ja gerade hier bei uns in Berlin zu erleben im Admiralspalast. Buchse voll. Was sagt uns denn der Titel? Hat der irgendeinen Zusammenhang mit dem Inhalt?
Ja, Buchse voll heißt Hose voll. Und auf den Plakaten kann man ja sehen, ist ja ganz einfach, Hose voll Instrumente. Mehr ist das nicht. Aber die Leute interpretieren natürlich in jeden Titel irgendwas rein. Und das können sie ja auch machen.
Kannst du uns eine ungefähre Vorstellung geben von dem, was uns erwartet?
Ja, kann ich nicht, ne. Auch das will ich gar nicht, ne. Das ist mir viel zu anstrengend, das kann ich gar nicht. Ich kann nur sagen, die Qualität unserer Band ist einigermaßen hoch.
Und viel Musik.
Musik und dazwischen natürlich Konversation und Ansagen, mal eine Geschichte, Sachen, die man aufgreift, die vielleicht gerade aktuell sind.
Und zwar Neues, aber auch Altes, so Klassiker.
Ja, du kannst nicht, ein ganzes Konzert geben und da ist kein Lied dabei, das die Leute nicht kennen, das geht nicht. Stell dir mal vor.
Was ich ja zum Beispiel immer ganz toll finde, ist deine Parodie auf Udo Lindenberg. Das finde ich absolut genial. Da hast du einmal My Way gesungen zum Beispiel.
Im Fernsehen war das, ja, genau.
Im Fernsehen. Ja. Und dann hast du aber, was ich also fast noch besser fand, mit dir selber ein Duett gesungen. Du als Lindenberg und du als Helge. Kannst du das mal ganz kurz an?
Ich weiß nicht mehr genau, ne? Da sind wir zwei Vögel. Ne? Ich bin Fink und er ist Fink.
Ich bin Fink.
Ich
bin Zeisig. Ich bin Fink. Helge, wie geht's denn? Ja, ganz gut. Und dir?
Ach, geht so. Ich hab gestern bin ich aus dem Nest gefallen.
Ach so. Tut das weh?
Nö, war nur 10 Zentimeter hoch.
Ach so. Ja, so in der Art, ne?
Super. Also, hast du denn solche Nummern auch noch drin, dass du irgendwelche Parodien machst?
Nur ab und zu kommt Udo rein.
Hallo Helge, wie geht's? Alles klar?
Ja.
Klasse. Hast du so ein Lebensmotto eigentlich, nach dem du lebst?
Ja, ich mach's mir einfach. Now is the time, hat Charlie Parker mal gesagt und auch einen Song gemacht. Philosophischer Hintergrund. Jetzt oder nie, weiß ich nicht. Also ich denke nicht, ich habe Erinnerungen und ich denke auch gerne zurück und ich denke auch gerne nach vorne. Aber all das geht nur, indem man jetzt, im Jetzt und nicht auf Raten oder auf ein Ziel hin und alles andere darüber vergisst. Das finde ich doof.
Helge Schneider, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Danke, Marion. Mach's gut.